Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite habe ich diesmal wieder eine ganz besondere Gästin, nämlich die Judith Plötz. Hallo!
Hi!
Wer bist du denn?
Ja, ich bin Judith, ich bin 23 und studiere aktuell in Leipzig, spiele Rollenspiel und bin Vorstand bzw. Kassenwart im Leipziger Rollenspielverein Spielraum LE e.V. und dort auch im Orga-Team der Lindencon.
Das ist ein sehr schönes Stichwort, denn wir wollen ja so ein bisschen auch lokale Conventions in meiner alten Heimat stärken. Also magst du mal ganz kurz die Lindencon vorstellen?
Ja, die Lindencon ist eine kleine, aber feine Rollenspiel-Convention in Leipzig. Hauptsächlich für Leipzig und Umgebung, aber wir haben auch hin und wieder Gäste aus Dresden da und Halle. Und es ist immer unter normalen Umständen im Juni für ein Wochenende, wenn nicht gerade Corona dazwischen kommt. Und ja, im Prinzip einfach das, was man von einer Pen & Paper Con erwartet, klein, gemütlich. Wir haben immer so knapp unter 100 Teilnehmer. Und sind im Jugendzentrum Paradise in Lößnig, das ist im Südosten von Leipzig, und bieten ein Wochenende voller Rollenspielspaß.
Dann lass uns doch gleich mal die Folge voranschreiten und wir beginnen mit der Medienschau und du als Gästin darfst natürlich anfangen.
Alles klar. Ja, ich habe mir gedacht, ich breche mal eine Lanze für eines meiner Lieblingsrollenspielsysteme, nämlich 7C. Oder auf Deutsch Siebte See. Und ja, was finde ich so gut daran? Es ist vom Setting her, sage ich immer gerne, ist es so eine Mischung aus Fluch der Karibik und Die drei Musketiere. Also es ist ein Abenteuer-slash-Action-Spiel, aber es ist sehr vielseitig in dem, was man machen kann. Und es spielt auf einem fiktiven Kontinent namens Thea und der ist sehr an unser Europa angelehnt. Das Spiel wurde von US-Amerikanern entwickelt, insofern ist es ziemlich voll mit Klischees, aber alles so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Und jedes größere europäische Land hat quasi sein Pendant in diesem Kontinent und es gibt auch noch andere Kontinente, die man natürlich besuchen kann, die ebenfalls an unsere Welt angelehnt sind. Und jedes Land hat eben so seine Eigenschaften und seine Eigenheiten und man spielt eben Helden, Abenteurer, die in dieser Welt unterwegs sind. Und das Coole daran ist, also eine der inoffiziellen Regeln in dem Spiel ist eigentlich, es gibt immer einen Kronleuchter, an dem man sich herumschwingen kann. Es ist eigentlich immer Platz, um irgendwelche witzigen, epischen oder absurden Dinge zu tun. Aber man kann auch durchaus ernsthafte Geschichten erzählen. Also von Intrigen am Hofe über klassische Drei-Musketier-Stadtabenteuer bis hin zu archäologischen Expeditionen auf einsamen Inseln oder eben Piratenabenteuer auf hoher See, ist das alles möglich und das Spiel, das System macht alles mit. Und da man Helden spielt, ist man auch durchaus kompetent als Charakter von Anfang an. Und es geht bei Proben weniger darum, ob man etwas schafft, sondern eher, wie gut man es schafft und wie gut man dabei aussieht. Und es erfüllt einfach mein Bedürfnis, das ich hin und wieder habe, nach ein bisschen übertriebener Dramatik. Weil es ist total in Ordnung, wenn der Charakter ein bisschen drüber ist. Das muss auch so sein. Finde ich. Also, es passt einfach zum Spiel und deswegen mag ich das System so gerne. Leider ist die deutsche Übersetzung von Pegasus Spiele eingestellt worden und es gibt die deutschen Bücher jetzt nur noch als PDF, aber auf Englisch sollte es die noch geben. Es gab da vor ein paar Jahren mal einen sehr erfolgreichen Kickstarter, der total durch die Decke gegangen ist und jetzt gibt es da ganz, ganz viele Regelbücher dazu und Tonnen an Material und Abenteuer, die man sich alle runterladen kann. Also es verspricht sehr viel Stunden Spaß.
Mal so ganz grob, wie funktioniert das denn regellastig? Also ist es ein klassisches W20-System oder ist es ein Pool-System?
Nee, das ist ein Pool-System mit W10, also ausschließlich W10. Und man stellt sich seinen Würfelpool zusammen aus eben klassisch ein Attribut, das man hat und einer Fertigkeit. Aber man würfelt dann und dann muss man die Würfelergebnisse, die man bekommt, zu Zehnen zusammensetzen. Und jedes Zehn ist eine Raise, also ein Erfolg. Und je nachdem, wie viele Erfolge man daraus bekommt, umso mehr tolle Dinge kann man tun. Das unterstützt eben dieses System, was ich gerade vorhin sagte, mit es geht weniger darum, ob man etwas schafft, sondern wie gut man es schafft. Je mehr Races man zum Beispiel für eine Sache ausgibt, umso besser schafft man die am Ende. Und ja, das Regelsystem ist tatsächlich sehr überschaubar. Der Charakterbogen hat genau eine Seite. Mehr braucht man quasi nicht. Der Charakter hat an Equipment alles das, was er haben muss. Man braucht keine meterlangen Regalmeter an Ausrüstungsbänden oder sowas. Das ist tatsächlich alles sehr schön kompakt und sehr angenehm. Also es ist durchaus erzählerisch geprägt. Also in der Runde, in der ich spiele, gibt es auch Spieleabende, da würfeln wir gar nicht. Und dann mal wieder ein bisschen mehr. Es kommt dann immer drauf an. Aber diese Kampfszenen werden immer in so sogenannten Dramasequenzen abgehandelt. Und da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es ist auf jeden Fall auch ziemlich gut adaptierbar, wenn man sagt, man will jetzt noch weniger Regeln haben. Das geht auf jeden Fall auch. Es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, würde ich sagen, für die, die nicht so viele Regeln wollen und ein bisschen erzählerisches Spiel auch wertschätzen.
Okay, das ist eine schöne Überleitung mit auch ein Blick wert, denn meine Medienschau ist auch ein Blick wert. Und zwar bespreche ich einen Comic, nämlich Bis zum bitteren Ende. Das ist ein bildgewaltiger Spätwestern aus dem Schlitter Verlag. Und da geht es darum, dass das goldene Zeitalter der Viehtreiber, also der Cowboys, dass es vorbei ist, denn der Ausbau der Eisenbahnnetze schreitet voran. Und da braucht man natürlich niemanden mehr, der irgendwie zu Pferde diese riesigen Rinderherden durch halb Amerika treibt. Und das muss auch der knorrige Cowboy Russell einsehen. Das ist der Protagonist des Comics, der sich mit seinem letzten Lohn ein kleines Stückchen Land im tiefsten Montana kaufen möchte. Und ihn begleiten sollen aus seiner alten Truppe bloß noch sein treuer Handlanger Kirby und der noch kindliche Bennett, zu dem Russell so eine Art, naja, wie so ein väterliches Verhältnis aufgebaut hat. Doch kurz vor ihrem Ziel kommt es dann zur Eskalation, denn in der kleinen Stadt Sundance, wo sie eigentlich nur einen Zwischenhalt machen, wird Bennett ermordet. Und der Sheriff und der Bürgermeister wollen um jeden Preis schlechte Presse vermeiden, um die Ansiedlung eines wirtschaftlich sehr wichtigen Güterbahnhofs nicht zu gefährden. Und deswegen wird erst gar nicht ermittelt, was den Russell so wütend macht, dass er die örtlichen Banditen anheuert, um die Stadt quasi zu belagern, um eine ordentliche Mordermittlung und die Auslieferung des Täters zu erzwingen. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil das jetzt kein Rätselkrimi ist, sondern ein bleihaltiger Rachethriller. Der Mörder entpuppt sich dann als Halbstarker und hier beginnt der Comic allerlei moralische Fragen aufzuwerfen. Denn während die Geschichte immer weiter blutig eskaliert, stellen sich den Beteiligten immer neue Dilemmas. Also beispielsweise, soll man wirklich ein Kind dem sicheren Tod ausliefern oder soll es doch lieber stellvertretend den Vater treffen? Oder würde man für die Vermeidung eines Skandals über Leichen gehen? Oder würde man sich selbst für den Schutz eines Schuldigen in Gefahr bringen? Und diese moralischen Fragen sind es dann auch, die letztlich den Reiz von Bis zum bitteren Ende ausmachen. Dass der Comic dann auch noch wirklich sehr schön gezeichnet ist, ist quasi bloß noch ein netter Bonus zu einer wirklich interessanten Handlung. Deswegen kann ich weiterempfehlen.
Der Comic klingt cool. Ich habe ja irgendwie tief in meinem Herzen so eine Schwäche für alte Western-Filme. Alte und neue, besser gesagt. Cool. Wenn ich das mal irgendwo sehe, gucke ich mir das mal an.
Wir kommen zum Hauptthema, und zwar, du hast hier eine Umfrage erstellt zur Nutzung von Pen and Paper Rollenspielen in Deutschland.
Genau.
Und da frage ich doch mal ganz ketzerisch, warum erhebt man überhaupt solche Statistiken?
Ja, gute Frage, ne? Also ich habe ja vorhin erwähnt, ich studiere in Leipzig und zwar aktuell im Master Verlags- und Handelsmanagement. Und da hatte ich dieses Semester ein Modul, das nennt sich Marketing Management. Und für die Prüfungsleistung in diesem Modul musste ich einen Marketingplan schreiben für ein Unternehmen meiner Wahl. Und ich dachte mir, wenn ich schon so eine nervige Arbeit schreiben muss, dann mache ich das doch über ein Thema, das mir Spaß macht, nämlich Rollenspiel. Und habe dann beim Uhrwerk Verlag angefragt, ob sie denn nicht Interesse hätten, da mit mir zusammenzuarbeiten und dass ich ihnen so einen Marketingplan mal erstelle. Und die haben sich gefreut und gesagt, ja klar, warum nicht? Und ja, dann habe ich mich da motiviert rangesetzt und habe da festgestellt, für so einen Marketingplan wäre es ja eigentlich ganz gut, mal die Zielgruppe gut zu kennen und zu wissen, was bewegt die gerade so, wie sieht denn der deutsche Durchschnittsrollenspieler überhaupt aus, was sind denn da so die Fakten, und habe festgestellt, ha, sieht ein bisschen düster aus mit Fakten in dem Bereich. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich die Daten nicht kriege, dann muss ich sie halt selbst erheben. Und aus diesem Zweck habe ich mich dann entschieden, diese Umfrage zu machen. Dass sie dann so steil geht und so eskaliert, hätte ich nicht gedacht. Aber ist ja nur gut. Je mehr Daten, umso besser.
Genau, das ist auch ein schönes Stichwort. Magst du mal ganz kurz eine kleine Einführung in die Zahlen geben? Also zum Beispiel die Menge der teilnehmenden Personen und die Alters- und Geschlechtsverteilung oder alles, was vielleicht für dich, du bist ja jetzt quasi schon eine Geisteswissenschaftlerin und eine Wirtschaftswissenschaftlerin, was quasi statistisch relevant ist.
Ja, also teilgenommen haben insgesamt 1121 Leute. Das ist für eine studentische Umfrage schon ganz ordentlich. Also ich hatte ungefähr vielleicht mit einem Zehntel davon gerechnet anfangs. Und ja, demografisch, statistisch wichtig war dann natürlich die Altersverteilung zum einen. Da haben wir das Ergebnis, was tatsächlich wahrscheinlich die meisten nicht überraschen dürfte. Der größte Teil bewegt sich so zwischen 26 und 45 Jahren. Also knapp 39% sind 26 bis 35 und 37,6% sind 36 bis 45. Meine Altersgruppe ist leider nur sehr wenig vertreten mit 9,3% und ganz wenig waren die unter 18-Jährigen, aber damit hatte ich auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und ja, die Geschlechtsverteilung freut mich persönlich sehr, denn der Anteil nicht männlicher Spieler ist auf jeden Fall nicht zu ignorieren mit fast 40%. Wir haben 34,7% weiblich und fast 3% divers, nicht binär und alles, was in dieses Feld hineinfällt. Der größte Anteil mit 62% ist aber immer noch männlich. Ja, solche demografischen Daten sind natürlich wichtig für so eine Zielgruppenbestimmung. Das haben auch Leute gefragt, ja, warum musst du denn unbedingt das Geschlecht abfragen? Ja, es wäre mir auch lieber, wenn ich das nicht tun müsste. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn wir sagen, es wäre eigentlich schön, wenn es egal wäre, ne? Was
Ja,
das für ein
ja.
Geschlecht jemand hat. Aber meine Motivation, die auch tatsächlich privat ein bisschen war, war auch einfach, da auch mal Fakten auf den Tisch zu legen zu können und sagen zu können, na, seht doch mal, fast 40% sind eben keine Männer und deswegen ist dieses ganze Gendern und so vielleicht doch nicht so blöd, um mal ein bisschen mehr Diversität reinzubekommen. Und vor 15 Jahren sah das Ganze vielleicht noch anders aus. Da konnte man das, wenn man unbedingt wollte, vielleicht auch noch ignorieren, dass es weibliche und andere SpielerInnen gibt. Aber mittlerweile kann man das eben nicht mehr. Und das fand ich einfach mal selber wichtig, das auch mal zu sehen und zu wissen und sagen zu können, guck mal hier, das Ergebnis ist doch relativ eindeutig und deswegen habe ich das abgefragt und deswegen war das auch eine Pflichtfrage, die man beantworten musste. Das sowohl aus dem wissenschaftlichen Aspekt heraus, als auch aus diesem privaten Interesse und ich glaube, das dürfte auch mit die Frage sein, die die Leute am meisten interessieren wird an dem Ergebnis, schätze ich mal.
Was für Personen haben denn teilgenommen? Also waren das primär ganz alte Hasen, die vielleicht schon seit 20 Jahren das uralte DSA und das erste D&D spielen? Oder viele ganz junge, neue SpielerInnen, die jetzt vor ein, zwei Jahren mit Critical Role und vielleicht Rocket Beans angefangen haben?
Ja, da sprichst du schon was sehr Spannendes an. Zum einen, das war ja gleich die erste Frage, die ich gestellt habe. Wie lange spielst du denn schon Pen and Paper Rollenspiele? Und der größte Teil, 40%, sagen, ich mache das schon mehr als 20 Jahre. Also, die alten Hasen sind auf jeden Fall ein nicht wegzudenkender Teil der Szene. Aber, jetzt kommt das Aber, der zweite Teil, also der zweite Part mit 22,5%, sind dann schon die Nachrücker mit 1 bis 5 Jahren. Und ich stelle jetzt einfach mal die Theorie auf, dass da einige erst in vielleicht den letzten beiden Jahren durch eben Critical Role, wie du schon gesagt hast, dazugestoßen sind. Und ich denke, die Corona-Krise hat jetzt auch nochmal dazu beigetragen, dass sich die Leute zu Hause im Lockdown gedacht haben, oh, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Ich suche mal nach Beschäftigungen und da auch online vielleicht aufs Rollenspiel gestoßen sind. Also der Nachwuchs ist auf jeden Fall vorhanden. Das wurde ja in den letzten Jahren immer mal wieder die Furcht geäußert, ob die Szene vielleicht ein bisschen zu alt wird und überaltert und die neuen Leute fehlen. Ich denke, das kriegen wir jetzt so langsam, da kriegen wir jetzt so langsam die Kurve.
Sehr schön. Was auch so ein Vorteil in Anführungszeichen ist oder eine Befürchtung, dass die Rollenspielszene teilweise sehr eingefahren ist auf ihre Genres. Und ich glaube, man sagt immer, dass so Fantasy das meiste im Rollenspielbereich ausmacht. Hast du da vielleicht mal gefragt, wie das so aussieht mit den Genrevorlieben?
Ja, natürlich. Und ja, es ist so. Also die klassische Fantasy hat weit die Nase vorn, mit 85%, die bei dieser Frage angegeben haben, ich spiele am liebsten das Fantasy-Genre. Also es war eine Frage, wo man mehr Antworten ankreuzen könnte, aber eben 85% haben unter anderem klassische Fantasy angekreuzt. Das ist, denke ich, schon eine Aussage, dass das nicht tot zu kriegen ist. Und das zeigt sich dann auch bei den aktuell gespielten Systemen. Da kommt dann schon die für mich erste Überraschung, nämlich dass D&D tatsächlich mittlerweile DSA überholt hat. Von der Menge der Spieler, ja.
Uiuiui.
Ich dachte ja tatsächlich, DSA ist so der deutsche Platzhirsch und den bekommt man nicht weg, aber D&D hat es tatsächlich geschafft, auch wenn es knapp ist. Also 39,9% habe ich hier D&D, 38,3% habe ich DSA. Aber es ist auf jeden Fall, es zeigt auf jeden Fall die Popularität. Also 40% ist ordentlich, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Das sind ja nun sehr populäre Systeme. Ist es auch so, dass generell Verlage bekannt sind, die populäre Sachen machen? Also ganz populär ist ja Odysseus-Spiele zum Beispiel, Uhrwerk, was du erzählt hast, und Pegasus. Oder sind auch so ganz kleine Mini-Verlage bekannt?
Also ich hatte mich bei dieser Frage nach den Rollenspielverlagen so mir die rausgesucht, von denen ich dachte, dass die wahrscheinlich am bekanntesten sind in der Szene. Ich meine, es gibt ja, von großen Verlagen zu sprechen, ist ja in der Szene sowieso immer ein bisschen witzig, weil groß sind die ja nicht, ne, wenn man sie jetzt mit Belletristikverlagen oder so vergleicht. Aber man kann da ja wirklich bis zum kleinsten Indie-Produzenten runtergehen und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also habe ich eben die sieben, glaube ich, waren es, in Anführungszeichen, wichtigsten, bekanntesten eventuell abgefragt. Und dabei kam raus, dass natürlich, wie erwartet, Ulysses und Pegasus am bekanntesten sind. Pegasus hat tatsächlich noch ein bisschen einen höheren Wert erreicht als Ulysses. Und ja, überrascht jetzt nicht groß, mein Ulysses verlegt DSA und D&D. Bei den hohen Werten, die die beiden Systeme erreicht haben, muss das ja quasi auch sich im Bekanntheitsgrad niederschlagen vom Verlag. Und Uhrwerk ist auf Platz 3, immerhin noch mit 81%. Und danach kommt der ganze Rest. Und selbst der ist am unbekannteste erreicht immer noch ein Viertel. Also es ist auf jeden Fall, man merkt, die Szene kennt ein bisschen ihre Pappenheimer, wo sie ihre Bücher bekommen.
Woher holen sich denn die Rollenspielenden alle ihre Informationen? Also ich kann zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern, es ist jetzt kein Geheimnis. Sowohl vom Podcast als auch von meinem Blog Nerds gegen Stefan kommen bestimmt 90% der Klicks, wenn ich was in die entsprechenden Facebook-Gruppen poste, die mit Rollenspiel zu tun haben. Holen sich denn so andere Leute zum Beispiel ihre Informationen? Hast du da vielleicht Zahlen dazu?
Ja, die größte Infoquelle sind tatsächlich ganz einfach die Mitspielenden und die Bekannten und Freunde. Das waren knapp 83%. Ich meine, klar, man redet ja, während man in der Rollenspielrunde sitzt, vielleicht auch mal über andere Sachen, die man gerade so neu entdeckt hat. Einfach dieser persönliche Austausch ist einfach die wichtigste Informationsquelle, dicht gefolgt tatsächlich von Facebook. Also in anderen Szenen, Gruppen ist Facebook, glaube ich, schon relativ tot. Wird, glaube ich, nicht mehr so benutzt, aber in Rollenspielszene ist es noch mit 53,7% noch gut dabei. Dicht gefolgt von YouTube mit 53%. Da hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr gedacht, YouTube. Es kommt mir fast ein bisschen wenig vor. Und Twitch ist tatsächlich noch viel weniger mit 12,8%. Da hätte ich auch mit mehr gerechnet durch diese ganzen Rollenspielstreams, die da laufen. Aber ich vermute mal, die wenigsten Leute werden sich die live angucken, sondern ich denke, die meisten gucken sich dann die Aufzeichnungen eben auf YouTube an, die dann da hochgeladen werden. Zumindest würde ich das so machen, wenn ich Live-Rollenspiele gucke, wenn ich so Streams gucken würde. Aber ich habe da irgendwie nicht so eine, ich finde da nicht so eine Begeisterung dran, ja.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich gucke das auch nicht unbedingt so gerne, weil das so lange dauert. Und da kommen wir schon zu wieder einer wunderbaren Überleitung. Ich bin der König der Überleitung offensichtlich. Und zwar, wie lange verbringen denn so die normalen Spielenden ungefähr, sagen wir mal, im Monat für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel?
Ja, der allergrößte Teil ist so bis zu 30 Stunden unterwegs. Davon der größere Teil mit 39% sagt bis zu 30 Stunden und die kleinere Hälfte sagt bis zu 15 und der Rest verteilt sich dann alles so in kleineren Verteilungen bis hin zu mehr als 60 Stunden. Das waren immerhin noch 8%, die gesagt haben, ich verbringe mehr als 60 Stunden im Monat mit Pen and Paper. Das ist schon relativ ordentlich. Ich vermute mal, da wird bei einigen vielleicht auch eine berufliche oder ebenso intensive Beschäftigung durch Podcasts oder ähnliches wie jetzt bei dir mit drinstecken, weil ich habe auch bewusst gesagt, da zählt nicht nur Spielzeit dazu, sondern auch Vorbereitung und wie man sich allgemein mit dem Thema beschäftigt. Aber da ist schon, 60 Stunden ist schon sportlich. Ich glaube, ich persönlich bin, ich bin eher so in der 30-Stunden-Sphäre unterwegs.
Hat sich vielleicht das Spielverhalten der Spielenden geändert jetzt während der Corona-Krise? Vielleicht ein bisschen weniger geworden? Oder was ich auch schon ganz oft gehört habe, dass es sogar mehr geworden ist, dadurch, dass man jetzt online spielen kann?
Ja, das fand ich auch eine spannende Frage, deswegen habe ich die mit aufgenommen. Und tatsächlich, der größere Teil sagt mit 32%, ja, ich spiele mehr als vorher, weil wahrscheinlich mehr Zeit vorhanden ist durch eben Corona. Und aber immerhin ein Fünftel sagt, ja, ich spiele genauso viel. Und fast 19% spielen weniger und fast 18% sagen, ich spiele aktuell gar nicht. Hier an dieser Stelle eine virtuelle Umarmung. Das tut mir wirklich leid. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan vom digitalen Spielen, aber es ist für mich immer noch besser als gar nicht zu spielen. Also das wäre schon ziemlich scheiße, so gar kein Rollenspiel machen zu können. Und ja, der Großteil sagt eben auch, ich spiele nur noch online. Ich meine, es war jetzt, so letzten Sommer war es ja auch mal so eine kurze Phase möglich, sich wieder zu treffen. Aber der Großteil der Leute sagt eben, selbst wenn die Kontaktbeschränkungen es zulassen, ich spiele trotzdem online. Das finde ich tatsächlich ein sehr verantwortungsvolles Ergebnis.
Genau. Und haben die Teilnehmenden vielleicht auch gesagt, was sie machen werden oder was sie zumindest planen, wenn Corona mal vorbei ist?
Ja, da zeigt sich auf jeden Fall, dass online ein wichtiger Teil bleiben wird. Ich meine, online gespielt wurde ja vor Corona auch schon, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Aber es ist eben jetzt zwangsweise, die Beschäftigung damit ist es eben zwangsweise angestiegen und die eine oder andere hat vielleicht gemerkt, hey, das gefällt mir eigentlich sogar gut oder ich habe jetzt total die Möglichkeiten, auch mit fremden Leuten zu spielen. Deswegen, gut, die Hälfte sagt, ich werde hauptsächlich offline spielen, aber das impliziert ja auch, dass online, dass weiterhin ein bisschen zumindest online gespielt wird. Und nur fast 15% sagen, dass sie ausschließlich offline spielen werden. Und fast ein Drittel sagen sogar hauptsächlich, ich spiele hauptsächlich online. Das ist auch nicht gerade wenig. Aber man sieht schon an dem Ergebnis, für gut die Hälfte oder über die Hälfte sogar, kann Online-Spielen halt das persönliche Treffen am Tisch nicht total ersetzen. Also das ist halt immer noch für viele ein wichtiger Aspekt und ja, für mich persönlich auch. Es ist einfach dieses ganz besondere Gefühl, das man halt hat und online ist eine gute Alternative, aber jetzt wäre es für mich auch keine ewige Dauerlösung. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ja, ich mag online gar nicht.
Okay.
Ich habe es ja öfter schon mal im Podcast gesagt, in Bayern war es zumindest so, dass man noch in Kleinstrunden spielen konnte mit zwei Haushalten, aber jetzt, wo das auch nicht mehr möglich ist, liegt das alles brach hier.
Das ist total schade.
Ja, aber irgendwann wird es wieder besser.
Ja, ich musste mich am Anfang auch dran gewöhnen und es ist mental tatsächlich kognitiv anstrengender, finde ich, als offline. Aber es hat ja auch seine kleinen Vorteile. Insofern, ja, es wird wieder besser. Halte durch.
Ich weiß ja, dass wir unter meinen HörerInnen auch welche haben, die im Rollenspiel-Business tätig sind. Deswegen weiß ich auch, dass in der Umfrage ein paar Fragen waren, die sich schon speziell an diese Zielgruppe richten, so im weiteren Sinne. Zum Beispiel, welche Ausgabeform bevorzugen denn die Teilnehmerinnen der Umfrage und die Teilnehmenden bei Rollenspielbüchern? Also mögen die mehr Print oder mehr digital oder ist denen das Wurst?
Ja, bei der Frage ist tatsächlich das rausgekommen, was ich vermutet hatte, nämlich über die Hälfte sagt, Print ist mein bevorzugtes Medium, ist bei mir persönlich auch so gut. Ich bin auch allgemein, was Bücher angeht, so ein Totholz-Liebhaber. Aber auch, ich lese auch E-Books, aber so ein Buch in der Hand zu halten, ist halt doch nochmal irgendwie so ein haptischeres Gefühl. Und im Rollenspiel ist es halt einfach auch praktisch, wenn ich hasse es, irgendwie in PDFs nach Dingen zu suchen und PDFs durchzublättern, da ist so ein Buch halt einfach viel besser. Und der Großteil der Leute stimmt mir zu. Nur 10,44% sagen, ich hab's lieber digital. Ich meine, digital hat natürlich auch seine Vorteile. Man kann seine komplette Sammlung einfach überall hin mitnehmen. Das geht jetzt mit gedruckten Büchern ein bisschen schlecht. Ich stöhne schon nach irgendwie einem Regelwerk und einem Erweiterungsband, den ich vielleicht brauche. 13% sagen, pff, ist mir eigentlich egal. Und fast ein Viertel immerhin sagen, ich entscheide das nach Art des Buches. Also zum Beispiel, ich kaufe Regelwerke halt gedruckt, damit, weil ich die am Tisch eben brauche. Aber Abenteuer kaufe ich nur digital, weil die muss ich mir irgendwo durchlesen und mir vielleicht Notizen machen. Da brauche ich nicht unbedingt ein Heft für. Oft sind Abenteuer ja nur so Softcover gebunden. Also das ist da tatsächlich, glaube ich, relativ weit verbreitet, dass die vielleicht nur als PDF gekauft werden.
Und was auch so ein kleiner Glaubenskrieg ist, wie zwischen Druck und zwischen digital, ist ja auch zwischen Originalsprache und Übersetzung. Wie sieht's denn da aus?
Ja, da war ich auch sehr gespannt, weil die deutschen Übersetzungen kommen ja, wenn man sich so ein bisschen umhört, nicht immer gut weg, so in den Diskussionen. Und da hatte ich tatsächlich dann, ich persönlich hatte damit gerechnet, dass die total viele sagen, ich kaufe nur auf Englisch, weil das ist das Wahre. Aber tatsächlich 49% sagen, ich kaufe lieber die Übersetzung. Nicht mal ein Viertel, nämlich knapp 24% sagen, ich hab's lieber im Original. Und immerhin 27% sagen, ich kaufe das beides. Mir eigentlich egal, was ich gerade kriege, quasi. Und ich habe ja dann auch nach den Gründen gefragt, warum die jeweilige Antwort gewählt wurde. Und die gesagt haben, lieber Übersetzung, logisch, sagen natürlich, ja, Deutsch kann ich besser lesen, kann ich besser verstehen. Ist einfach die Muttersprache, das geht schneller, da muss ich nicht selber übersetzen. Dann war einigen auch noch wichtig, dass das mit den Mitspielenden kompatibel ist, weil vielleicht in der Runde es einige gibt, die nicht so gut Englisch können. Und wenn man denen dann das Regelwerk ausleihen möchte, ist es natürlich besser, wenn die das auch gut lesen können. Und was auch ein Punkt war noch, war, dass man das vermeidet, dann englische und deutsche Begriffe am Tisch zu verwenden und das dann so durcheinander zu werfen. Das mögen auch einige nicht. Und ja, das Original hat da natürlich auch seine Vorteile. Da war der öfteste Punkt, wie ich vermutet hatte, dass gesagt wurde, ja, deutsche Übersetzungen sind mir einfach nicht gut genug, da sind mir zu viele Fehler drin oder Begriffe werden halt einfach nicht bedeutungssicher übersetzt. Dann ist das englische Original natürlich auch schneller verfügbar. Ne, man kann es sofort kaufen, weil es muss ja nicht erst übersetzt werden. Und es gibt auch bei vielen Systemen eine größere Auswahl, weil vielleicht nicht jedes Erweiterungsbuch übersetzt wird oder weil, wie wir es vorhin hatten, die deutsche Übersetzung irgendwann abgebrochen wird. Und wer Englisch spricht und Englisch liest, ist dann natürlich auch weltweit, kann dann natürlich auch weltweit unterwegs sein und von einer größeren Community dann profitieren. Das waren so die wichtigsten Gründe und das deckt sich eigentlich ganz gut mit den Erwartungen, die ich hatte in Bezug auf die Frage. Ich weiß nicht, was hattest du dir gedacht? Du hast die Umfrage ja auch ausgefüllt.
Ganz genau, vorbildlich, wie ich bin. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund von Übersetzungen, aus dem einfachen Grund, einmal weil meine Spielgruppe, nicht alle sind so super im Englisch. Das habe ich auch gehört von anderen Leuten zum Beispiel, Rollenspiel ist Freizeit und in seiner Freizeit will man so einen möglichst niedrigen Zugangspunkt haben und der ist halt die Muttersprache und nicht noch irgendwas im Kopf übersetzen, während man es schreibt.
Das haben auch viele gesagt, dass sie halt in der Arbeit zum Beispiel viel mit Englisch zu tun haben, viel Englisch sprechen müssen und dann eben in der Freizeit nicht auch noch irgendwie darum übersetzen wollen. Das ist tatsächlich ein valider Punkt, ja.
Die meisten Rollenspielbücher, habe ich das Gefühl, die gerade so in der Übersetzung sind oder so, werden mittlerweile per Crowdfunding finanziert. Ja. Da hast du ja auch ein paar Fragen zugestellt. Zum Beispiel war die erste Frage, hast du schon einmal ein Rollenspielprodukt durch Crowdfunding mitfinanziert und würdest du das wieder tun? Also ich kann sagen, ja, habe ich gemacht, ich würde es wieder tun. Aber wie ist denn so in der Allgemeinheit?
Ja, fast die Hälfte stimmt dir zu und sagt, ja, habe ich gemacht und mache ich auch wieder. 36% sagen nein, würde es aber eventuell tun. Und 13% sagen nee und will ich auch nicht. Und dann nochmal 3% sagen ja, will ich aber nicht mehr. Das ist ein relativ kleiner Anteil. Ja, der häufigste Grund für Crowdfunding war eben die Unterstützung, die man da leisten kann für Verlage, AutorInnen, kleine Creator, kleine Projekte, die es halt sonst nicht schaffen würden. Und natürlich, dass es auch noch exklusive Belohnungen gibt und Vorteile, Stretch Goals und so weiter, die motivieren ja dann doch immer noch sehr. Und dass es einfach interessante Produkte waren. Und ja, die gesagt haben, habe ich noch nicht gemacht, die hatten meistens einfach noch nichts Passendes gefunden, sich einfach noch nicht damit beschäftigt. Oder tatsächlich auch finanzielle Gründe. Also nicht jeder hat eine Kreditkarte. Und bei vielen, bei den meisten Crowdfunding-Plattformen kann man auch, soweit ich weiß, nur mit Kreditkarte backen. Ich backe tatsächlich selber nicht. Ich habe keinen Crowdfunding-Account irgendwo. Aber wenn man keine Kreditkarte hat, kann man sich da natürlich auch nicht anmelden. Das ist natürlich auch ein valider Punkt. Und ja, die gesagt haben, nö, brauche ich nicht, ist halt einfach kein Bedarf da. Oder ist halt einfach das Risiko zu hoch, ne, dass man da Geld ausgibt und dann wird's am Ende nichts. Das passiert ja auch leider hin und wieder mal. Und generell, was man so aus der Frage rauslesen konnte, war, dass die Bereitschaft, bei dem Crowdfunding mitzumachen, größer ist, wenn es sich tatsächlich um einen unabhängigen Creator oder einen kleinen Indie-Verlag handelt. Also, wenn du hast ja gerade schon gesagt, die meisten Sachen gefühlt, die gerade rauskommen, auch bei den, sag ich mal, etablierteren Verlagen, werden mittlerweile durch Crowdfunding gemacht. Da sollte man tatsächlich aufpassen. Also da sollten, glaube ich, auch die Verlage aufpassen, dass sie das nicht überreizen und zu oft einsetzen. Weil es wird ja mittlerweile auch bei Produkten gemacht, die es vielleicht auch ohne Unterstützung der Community schaffen würden, einfach weil das System so bekannt ist, dass es auch so gekauft werden würde, ne? Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, ja.
Ja, also es gab einen Verlag, der da tatsächlich öfter kritisiert wurde für die Crowdfunding-Politik. Da muss man als Verlag schon aufpassen, dass man sich nicht da die Sympathien so ein bisschen verspielt und dann irgendwann die Leute sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich meine, das ist auch nicht der Sinn der Sache dann am Ende.
Ich mutmaße einfach mal, welcher Verlag gemeint sein könnte. Und falls es der sein sollte, dann ein kleines bisschen Eigenwerbung, denn in der letzten Interviewfolge, also der letzten niveauvollen Trash Talk Folge, war jemand von diesem Verlag zu Gast und hat erzählt von Crowdfundings als Marketinginstrument.
Okay.
Genug der Eigenwerbung. Crowdfunding ist ja so eine Sache, die online stattfindet. Und du studierst ja gerade quasi Verlagswesen und da ist ja online ein wichtiger Punkt. Aber wie ist es denn, wollen die Leute, wenn sie die Möglichkeit hätten, trotzdem offline, also in speziellen Läden kaufen oder wollen sie wie alles andere auch bei Amazon bestellen?
Das war so eine persönliche Herzensfrage von mir, da ich ja Buchhandel und Verlagswesen studiere und auch ein großer Freund von tatsächlich Offline-Buchhandlungen bin. Ja, das Ergebnis hat mich auch sehr gefreut, nämlich der allergrößte Teil, fast 84% sagen, ja klar, würde ich machen und nicht mal 17% sagen, nee. Und was bei der Frage spannend war, ist, dass ich persönlich habe ja bei stationärem Buchhandel nicht unterschieden zwischen dem klassischen Buchhandel, wie jetzt, keine Ahnung, Thalia oder eben die Buchhandlung um die Ecke und einem Rollenspielladen, ne, so ein Nerdladen, wie es ihn ja leider nicht mehr so häufig gibt, weil für mich war das eins, so, ne, ich habe das gleichgestellt, aber die Teilnehmenden haben das nicht gleichgestellt und haben da tatsächlich nochmal unterschieden. Und es gab dann tatsächlich welche, die gesagt haben, also im Thalia würde ich das nicht kaufen, also jetzt nur mal als Beispiel, ne, in der Buchhandlung würde ich das nicht kaufen, aber in Rollenspielladen bei mir in der Stadt, da würde ich es kaufen. Insofern kann man die Leute, die eigentlich ja sagen, noch ein bisschen höher anordnen. Also da ist die Zahl tatsächlich noch ein bisschen höher, weil die eben nochmal da differenziert haben in ihrer Antwort. Und ja, der häufigste Grund ist natürlich Support your local business, ne? Also jetzt mit Corona hat das ja nochmal, glaube ich, die Bedeutung davon nochmal zugenommen, wenn die Leute sehen, oh Gott, jetzt machen ja alle Läden zu. Da ist, glaube ich, das Bewusstsein vielleicht noch ein bisschen größer geworden. Und im Laden hat man natürlich auch die Möglichkeiten, das Buch mal reinzugucken, das durchzublättern, zu sehen, wie ist das Papier, wie sehen die Illustrationen aus, gefällt mir das überhaupt? Das ist jetzt online schwieriger. Na klar, gibt es oft schon einen Blick ins Buch und sowas, aber anfassen ist halt dann nochmal ein anderes Erlebnis. Und ja, viele haben auch noch gesagt, ich mag das einfach so in der Buchhandlung rumzustöbern und dann finde ich vielleicht noch was Neues. Da kommt natürlich auch noch der Aspekt mit rein, dass wenn jetzt theoretisch, ne, so Rollenspielbücher in so einer Buchhandlung, so einer allgemeinen Buchhandlung angeboten werden würden, dann finden das natürlich auch Leute, die das Hobby vielleicht noch nicht kennen, ne, und dann kommen über diesen Weg vielleicht noch Leute ins Hobby, aber es wird, denke ich, eher nicht passieren, weil der Platz in, sei es der Otto-Normalbuchhandlung in Deutschland ist ja jetzt schon begrenzt, ne, und mit den, sag ich mal, belletristischen Titeln, die es so gibt und allem anderen und da nochmal Rollenspielbücher reinzupacken, das funktioniert einfach logistisch nicht. Aber man kann Bücher ja über den Buchhandel auch bestellen. Man muss sie nicht über Amazon bestellen. Das ist ja der große Vorteil, den man hat in Deutschland, dass Bücher eigentlich überall verfügbar sind und auch überall gleich viel kosten, dank der Buchpreisbindung. Ja, wegen den Nein-Gründen habe ich hier noch dass halt einfach generell nur noch online gekauft wird, ne? Oder halt der Großteil der Einkäufe online läuft und dann bestellt man halt das Buch noch gleich mit. Und eher bevorzugt wird, die Verlage direkt zu unterstützen durch Direktkauf beim Verlag oder durch Vorbestellung. Da spielt natürlich auch Crowdfunding mit rein. Und dass eben in so einem lokalen Ladengeschäft nie die Auswahl sein kann, die du jetzt online hast, ne? Das ist natürlich auch klar.
Ein letzter Themenkomplex. Die Szene ist ja doch ein bisschen im Umbruch. Und ich weiß, es gab quasi so ein bisschen offene Fragen am Ende, wo man sagen konnte, was so spannende Themen sind, was die Teilnehmenden bewegt. Was kam denn daraus?
Ja, Frage 17, Frage 18 waren ja relativ ähnlich, sage ich mal, am Ende von den Antworten, aber es gab trotzdem ein paar Unterschiede. Aktuell, das Thema ist jetzt wahrscheinlich nicht überraschend, dank Corona, digitales Spielen wurde mit am häufigsten genannt. Die ganzen Möglichkeiten und vielleicht auch Schwierigkeiten, die damit einhergehen, ne? Dass Systeme unterstützt werden müssen für Roll20. Das ist der Vorteil, dass man eben mit Leuten aus der ganzen Welt spielen kann, sich mal schnell für den One-Shot vor dem PC setzen kann und nicht aus dem Haus gehen muss und so weiter und so weiter. Das wird auch auf jeden Fall, denke ich, die nächsten Jahre, auch wenn Corona kein Thema mehr ist, hoffentlich so bleiben und auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil werden. Und Platz 2, auch wahrscheinlich nicht überraschend, die ganze Diskussion um Gender, Diversität, Repräsentation, der ganze Blog, der da ist ja auch ein Riesenthema quasi, das bewegt viele Leute und tatsächlich viel, viel mehr positiv als negativ. Also klar hatte ich auch die Kommentare drin, ne, hä, der ganze Gender-Scheiß, was soll das, bla. So quasi in diesem Ton so ein bisschen. Aber der allergrößte Teil sieht das positiv und wünscht sich das und sagt, ja, verdammt, ich will mehr Diversität, ich will gegenderte Rollenspielregelwerke und so weiter. Das denke ich auch, ist auch wichtig, das mal festzuhalten, weil ich habe das Gefühl, die Leute, die sich da in den Kommentarspalten immer darüber so aufregen, die glauben, dass sie in der Mehrheit sind und die komischen Leute, die da dieses Gendern und so fordern, dass das nur so eine Minderheit ist. Aber in Wirklichkeit ist es halt umgekehrt. Ja, also die Leute, die es möchten, sind absolut in der Mehrheit. Ich denke, das kann man auch mal festhalten, ja. Dass sich Dinge auch verändern und eben nicht so bleiben, wie es noch vor 20 Jahren war.
Auf jeden Fall. Also ich weiß, wenn ich vom Podcast gerade so Beiträge irgendwie in die Gruppen poste und es ist irgendwas mit Gästinnen oder so, manchmal sogar mit einem Sternchen, wenn ich ganz mutig bin, dann geht's drunter ab, aber es geht nicht ums Thema.
Deswegen kommt da vielleicht auch dieser Eindruck, ne, dass das mehr sind, aber die sind halt einfach nur laut. Ist ja leider bei vielen Sachen so.
Leider ja.
Ich glaube, es ist halt auch einfach eine Gewöhnungssache. So, naja, also an das Sternchen kann man sich gewöhnen, man kann sich daran gewöhnen, dass in dem Rollenspielbuch halt dann mal ein paar Abschnitte lang von Spielerinnen nur die Rede ist. Es ist ja alles kein Weltuntergang. Man muss es halt nur akzeptieren, dass es so ist. Und akzeptieren, dass das einem das Hobby nicht kaputt macht, sondern im Zweifel sogar bereichert. Man muss halt bereit dafür sein. Und ich meine, im Endeffekt verbietet einem ja auch niemand, es genauso zu machen, wie man es vor 20 Jahren gemacht hat. Man sollte nur damit vielleicht dann anderen nicht auf die Nerven gehen.
Nun hast du diese Umfrage, wie du gesagt hast, ja für dein Studium gemacht. Aber von dir mal abgesehen, also du bekommst ja bestimmt eine super Note drauf.
Hoffentlich.
Aber was bringt es denn jetzt dem Rest der Welt? Also was bringt es jetzt dem Uhrwerk Verlag, wo du ja zusammengearbeitet hast? Was bringt das jetzt mir als Durchschnittsrollenspieler? Ja, was bringt das?
Ja, was bringt das? Das, glaube ich, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke, es ist vielleicht mal eine ganz gute Sache, so einen kleinen Überblick zu haben über die Szene, ja, wenn man es so bezeichnen will, in der wir uns bewegen, wie sich die zusammensetzt, was da gerade so los ist, was gespielt wird. Und nach dem Interesse nachzuurteilen an dieser Umfrage und vor allem auch an den Ergebnissen, wollen das sehr, sehr viele Leute. Ne? Also es haben ganz viele Leute gefragt, oh, kannst du das danach veröffentlichen? Man hört danach nach solchen Umfragen ganz oft nichts mehr. Ich finde das total spannend zu wissen, was da rausgekommen ist. Also ich glaube, das Bedürfnis ist da schon sehr hoch von vielen, da einfach mal Bescheid zu wissen, so ein bisschen. Und klar, für den Verlag, nicht nur auf Uhrwerk bezogen, sondern auch auf andere Verlage, es ist natürlich auch immer von Vorteil, die Zielgruppe zu kennen. Zu dem Zweck wurde die Umfrage ja auch erstellt. Und es wird sicher nicht die letzte Umfrage sein, die zu dem Thema gestellt wurde. Und ich wäre auf jeden Fall spannend, da vielleicht in, keine Ahnung, in ein paar Jahren nochmal eine Folgeumfrage zu machen, um zu gucken, wie hat sich das denn weiterentwickelt, ja? Hat sich der D&D-Trend fortgesetzt? Hat sich der Alterstrend fortgesetzt? Der Geschlechtertrend und so weiter, ne? Also, da ist auf jeden Fall, glaube ich, aktuell eine ziemliche Entwicklung drin. Und, ja, was bringt es dir denn? Jetzt, wenn du schon fragst, was bringt mir das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube fast die Bestätigung, dass meine Meinung die Massenmeinung ist.
ein rein egoistischer Grund, sehr gut. Gab's ein Ergebnis, was dich persönlich besonders überrascht hat, was du nicht so erwartet hättest?
Ich fand sehr interessant einmal die Bekanntheitsgrade der Vorlage. Also ich habe immer so den Eindruck, zumindest so innerhalb der Szene der harte Kern müsste eigentlich alles kennen. Die kleineren Vorlage waren ja zum Beispiel System Matters, die ja eigentlich sehr populär sind, Troan-Spiele und Redaktion Fantastik. Ich habe immer das Gefühl, jeder weiß, wer das ist. Weil man zumindest ein System kennt, was irgendwie mit dem Verlag in Verbindung ist oder auf Conventions ein Gesicht kennt, was man schon mal gesehen hat. Also da war ich dann doch ein bisschen überrascht, wie groß doch der Unterschied ist. Und was mich überraschenderweise gar nicht überrascht hat, sondern er bestätigt hat, weil das habe ich in vielen Gesprächen auch hinter den Kulissen mal so mitbekommen, dass tatsächlich D&D DSA schon überholt hat. Nicht stark, aber der Trend ist doch ersichtlich.
Ja, das war zum Beispiel eine Sache, die mich persönlich überrascht hatte, womit ich nicht gerechnet hatte, was dann aber im Nachhinein, als ich dann drüber nachgedacht habe, schon auch logisch war, durch diese massive Popularität, die D&D jetzt einfach wieder bekommen hat in den letzten Jahren. Also, es macht schon Sinn und ja, mit den Verlagen, das spielt halt einfach mit rein, dass Pegasus und Ulysses einfach die bekanntesten Systeme verlegen, ne? Wenn du guckst, Cthulhu und Shadowrun sind von Pegasus und die sind auch relativ weit oben in der Beliebtheitsskala, kommen gleich hinter DSA. Da ist natürlich dann auch der Verlagsname bekannt, ne? Und das sind halt auch einfach Marken mittlerweile geworden. Und vielleicht ist das einfach der Grund, dass die anderen Sachen wie System Matters, Truant und so weiter noch keine so langlebigen Marken vielleicht hervorgebracht haben, dass sich auch der Verlagsname mit diesen Marken gemeinsam so ein bisschen ins kollektive Gedächtnis einbrennt. Das wäre jetzt vielleicht noch eine marketingtheoretische Überlegung dahinter, die ich da noch anstellen könnte. Aber ansonsten, mich persönlich hat jetzt auch nicht super viel überrascht in der Umfrage. Also die Geschlechterverteilung hat mich positiv überrascht.
Ja.
Und dass das Hobby eben kein Studentenhobby mehr ist, ne, so wie es vielleicht Anfang der 2000er mal war, sondern dass halt die Studierenden mittlerweile arbeiten und Geld verdienen und vielleicht selber schon Familien haben. Aber ja, ansonsten gab es nicht so viele Überraschungen. Also, dass der deutsche Durchschnittsrollenspieler männlich ist und seit über 20 Jahren DSA spielt, hatte ich mir fast schon gedacht. D&D muss man ja tatsächlich sagen. D&D oder DSA, sagen wir es mal so.
Was mich noch sehr überrascht hat tatsächlich, wenn ich hier zum Beispiel Frage 19 gucke, welchem Geschlecht ordnest du dich zu, und mir die Zahlen dann gucke, spiegelt das so wirklich zu ganz wenigen Prozentpunkten abweichend unsere Hörerschaft da, zumindest was mir so Spotify an Statistiken ausspuckt.
Ja, und was die Geschlechtsverteilung angeht, hat ja auch jeder so ein bisschen seine eigene Einschätzung, ne? Das kommt ja auch ganz stark darauf an, in welchem Bereich man sich bewegt, wo man wohnt, was man für Systeme spielt und so weiter und so weiter. Das spielt ja alles mit rein. Ein Punkt, der da jetzt natürlich noch spannend wäre in dem Bereich, ist von den weiblichen Spielerinnen oder nicht männlichen Spielerinnen zusammenzufassen, wie viele davon tatsächlich auch Spielleitung sind. Weil mein persönliches Gefühl ist, ja, es gibt SpielerInnen, aber leiten tun davon vielleicht jetzt nicht ganz so viele. Also der Prozentsatz ist da, glaube ich, nicht so hoch wie jetzt bei männlichen Spielern, habe ich so das Gefühl.
Da kann ich absolut mitgehen. Ich sehe es ja in meiner eigenen Runde. Es ist ja quasi bei uns eine All-Female-Runde, außer ich. Und ich habe noch nicht die Mädels dazu bewegen können, mal selber zu leiten. Ich muss immer die Mädchen bespaßen.
Ist eigentlich schade, ne? Also.
Ja.
Finde ich schade. Also kann man sich auf jeden Fall mal überlegen, wie man das noch mehr supporten kann. Mehr Spielleiterinnen braucht das dann.
Genau. Dann eine letzte Frage. Und zwar, außer in unseren Shownotes, wo kann man das denn am Ende nachlesen?
Ja, ich arbeite gerade daran, die Ergebnisse alles schön zusammenzufassen und zu veröffentlichen und werde sie dann als Blogbeitrag auf unserer Vereinswebseite posten. Und den Link dazu, den findet ihr dann wahrscheinlich auch in den Shownotes.
Ganz genau. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest.
Ja, gern. Danke für die Einladung.
Und wünsche dir und allen HörerInnen noch einen schönen Abend oder je nachdem, wann ihr das hört.
Ja, ebenfalls. Danke.